Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Auch heute am Faschingsdienstag oder am Dienstag des Karnevals, Andreas, wie wir gerade besprochen haben im Rheinland, dürfen wir Sie zu MAST, dem Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick, Gocke, Schaumburg, recht herzlich begrüßen. Also auch heute gilt ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Ganz herzlich willkommen zu unserer Folge 33 von MAST. Andreas Erdbrücke und ich, wir sind heute die beiden, die Ihnen die Umsatzsteuer-News des letzten Monats vorstellen. Guten Morgen, Andreas.
Hallo, guten Morgen, ja.
Guten Morgen. Ja, welche Themen haben wir für Sie heute vorbereitet? Wir haben im Grunde genommen mal zwei Themenblöcke für Sie angedacht. Das eine Thema, das ist ein Thema, das kommt ja jede Woche bei uns auf den Tisch, Andreas, das ist das Thema Gutscheine. Und hier haben wir jetzt eine besondere Situation, würde ich mal meinen. Wie Sie ja wissen, wir stellen Ihnen immer die Umsatzsteuer-News des letzten Monats dar. Und hier hat der BFH jetzt zwei Beschlüsse veröffentlicht innerhalb des letzten Monats. Und da geht es eben um die Besteuerung von Gutscheinen. Zum einen mal nach dem alten Regime bis 2018. Das ist der BFH-Beschluss vom 29.11. des letzten Jahres, das Aktenzeichen 11R11/21. Das ist also quasi das alte Besteuerungsregime, so will ich es mal nennen. Und dann haben wir ja seit 2019 das neue Besteuerungsregime von Gutscheinen. Und auch hier gab es einen veröffentlichten Beschluss im letzten Monat, und das ist zugleich auch eine EuGH-Vorlage. Also Beschluss vom 3.11. des letzten Jahres, 11R21/21. Also die Besteuerung von Gutscheinen wird der erste Themenblock heute sein. Andreas, das darfst du uns ja dann vorstellen. Und das zweite Thema, das ist auf den ersten Blick etwas Spezielles. Da geht es mal wieder um unsere Pferde. Hatten wir Ihnen schon öfters mal einen Fall vorgestellt. Aber Sie wissen ja zwischenzeitlich auch, wir stellen ab und an mal spezielle Fälle vor, aus denen aber immer auch Allgemeingrundsätze abgeleitet werden können. Und so ist es auch hier. EuGH-Urteil vom 9. Februar, C713/21. Das ist ein deutscher Fall. Das war der Stallbetreiber gegen das Finanzamt X. Und da geht es insbesondere um die Frage einer Einheitlichkeit der Leistung und die Frage, ist diese einheitliche Leistung gegen Entgelt erbracht? Und hier gibt es das ein oder andere Erstaunliche, was wir Ihnen da gerne vorstellen würden. Also das sind unsere zwei Themen. Wir freuen uns, dass Sie heute auch am Faschingsdienstag so zahlreich teilnehmen. Andreas, unser erster Themenblock, Gutscheine. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen. Du hast mir berichtet, da gibt es einige News. The stage is yours. Was gibt's Neues?
Ja, vielen Dank, Jörg. Ja, es gibt eine ganze Menge Neues. Und zwar ist es ja immer etwas, was den Umsatzsteuerrechtler hellhörig macht, wenn sich der Bundesfinanzhof mit Gutscheinen beschäftigt. Denn jeder, der mit Gutscheinen ja beruflich zu tun hat, weiß, dass das meist komplexe Gebilde sind mit Vertriebsstrukturen, verschiedenen Beteiligten. Und wenn da irgendwo eine neue Rechtsprechung sich entwickelt, die vielleicht nicht vorhergesehen ist, dann ist das immer schlecht, ne? Weil das System einfach nicht ungestört weiterläuft, sondern irgendwelche ungeplanten Dinge da hineinkommen. Und ja, genau so einen Fall haben wir jetzt hier mit dieser Doppelentscheidung des BFH, der den gleichen Fall für die alte und für die neue Rechtslage zu entscheiden hat. Deswegen ist er besonders spannend, auch für die Juristen, die das eher theoretisch vielleicht betrachten. Aber es ist natürlich vor allem für die Praktiker ein Thema, was man jetzt auf die Beobachtungsliste setzen muss. Denn der BFH hinterfragt mit seinem Vorlagebeschluss ganz eindeutig die Behandlung von sogenannten Einzweckgutscheinen, die wir ja seit 2019 haben, in Vertriebsketten. Und das ist eine Sache, die nun relativ oft vorkommt. Und das ist natürlich insoweit schlecht, weil es zu einer Rechtsunsicherheit führt und das System irgendwo hinterfragt. Gleichzeitig kann man sagen, für die Jahre vor 2019, also das, was im alten Gutscheinregime war, da ist für den BFH alles klar gewesen. Da war die Entscheidung, die er getroffen hat, auch wenig überraschend. Also das ist im Grunde genommen in aller Kürze das, was uns hier erwartet. Ja.
Okay, spannend. Also ein Sachverhalt, zwei verschiedene Beurteilungen, altes, neues Regime. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie war denn der konkrete Sachverhalt? Also was waren denn die Hintergründe dieser beiden Verfahren?
Ja, also vielleicht noch kurz dazu, also was da geschah. Ne? Das war eigentlich ein ganz einfacher Fall. Der Kläger des Verfahrens, das war jemand, der hat mit Gutscheinkarten für das Sony PlayStation Network gehandelt. Das sind diese kleinen Guthabenkarten, mit denen man dann sich bei der Sony PlayStation dann anmelden kann und irgendwelche Spiele herunterladen kann. Und das wird ja sehr breitflächig vertrieben und eben auch typischerweise in Vertriebsketten. Und da war es so, dass hier der Kläger ja im Regelfall an ja, Endverbraucher verkauft hat. Also Computerspiele kann man selten geschäftlich nutzen, so richtig. Also das war das in den meisten Fällen so. Und das, was gleichzeitig den Fall auch interessant macht, war, dass Sony eben im Rahmen seines PlayStation-Netzwerks auch die Vorgabe gemacht hat, dass die Gutscheine eine Länderkennung hatten. Das heißt, also als deutscher Kunde durfte man nur deutsche Gutscheine mit einer deutschen Länderkennung einlösen. Und das wollte hier ja, der Kläger auch sich zunutze machen. Der Kläger hat hier die Überlegung gehabt, naja, ist irgendwie relativ klar, so ein PlayStation-Gutschein, der ist am Ende für eine elektronisch erbrachte Dienstleistung, ein Spiel an einen Endverbraucher, was man da spielen kann. Aber diese Länderkennung, das meinte der Kläger, das würde in der Praxis doch so laufen, dass sich da keiner nachrichtet. Und es würden eben auch diverse Ausländer Gutscheine mit deutscher Länderkennung kaufen und sich dann als Deutsche sozusagen rechtswidrig, wenn man so möchte, anmelden im Sony-Netzwerk. Und das sei allgemein so, nicht nur bei ihm. Und deswegen würde der Leistungsort hier nicht feststehen. Also das war im Grunde genommen so der Ansatz. Und ja, das Ganze versteht sich vor dem Hintergrund, dass wir ja seit 2019 die neue Gutscheinregelung haben. Die ist ja in Paragraph 3 Absatz 13 bis 15 geregelt, basiert auf einer EU-Richtlinie, die ja die uneinheitliche Rechtslage, die es vorher gab, zu Gutscheinen. Also das war ja nicht geregelt EU-weit. Ja, das wollte die bündeln. Und ja, seitdem gibt es, wenn man in dem Paragraphen 3 hineinschaut, eben zwei Fragen, die man sich stellen muss. Die erste Frage ist, habe ich hier einen Gutschein? Und das ist sozusagen immer dann der Fall, wenn ich ein Instrument in die Hand bekomme, mit dem ich im Grunde genommen eine Leistung bezahlen kann und auch den Anspruch habe, eben, dass mir eine Leistung erbracht wird und ich eben diesen Gutschein zur Bezahlung dieser Leistung einsetzen kann. Und die zweite Frage, die ich mir dann immer stelle, ist dieser Gutschein ein sogenannter Einzweckgutschein oder ist es ein Mehrzweckgutschein? Also das ist im Grunde der Hintergrund, Jörg. Und das hat eben dann auch Unterschiede in der Behandlung, Einzweckgutschein und Mehrzweckgutschein. Beim Einzweckgutschein ist es eben so, dass das Umsatzsteuerrecht seit 2019 fingiert, dass die Abgabe des Gutscheins bereits als Leistung fingiert wird. Das heißt also, der Gutschein steht stellvertretend für die Leistung, die im Grunde genommen auf dem Gutschein steht, beziehungsweise die meisten Gutscheine sind heute ja elektronisch. Deswegen ist es dann eben, sagen wir, sind es die Bedingungen dieses Gutscheins, die dann hinterlegt sind, die da relevant sind. Und das heißt, dass eben die Abgabe des Gutscheins bereits besteuert wird, wie die Leistung. Das führt dazu, dass dann auch ja, der Umsatz gleich am Anfang zu versteuern ist. Wenn der Gutschein später nicht eingelöst wird, was es ja oft gibt bei Gutscheinen, ändert das nichts mehr an dieser Besteuerung. Und an sich ist das was Schlechtes aus Sicht der Unternehmen, ne? Weil sie würden ja früher besteuert und sie haben im Grunde genommen auch das Problem, dass sie eben auch bei Nichteinlösung besteuert werden und die Chance verlieren, da auch die Steuer nicht zu zahlen. Aber die Praxis hat gezeigt, dass es große Vorteile bei der Gestaltung internationaler Vertriebsketten hat. Weil im Grunde genommen, das ist der zweite Punkt, diese Abgabe der Einzweckgutscheine in einer Vertriebskette immer wieder als Leistung fingiert wird. Also das ist praktisch eine Leistungskette, die da entsteht, wenn man einen Einzweckgutschein hat. Und das macht es dann leicht, international eben hier so einen Vertrieb zu haben. Und ja, völlig anders ist der Mehrzweckgutschein, der ist im Grunde genommen das Gegenbeispiel, der ist umsatzsteuerlich, wenn man so will, unbeachtlich. Wenn ich den Mehrzweckgutschein abgebe, passiert eigentlich noch nichts. Außer vielleicht Vertriebsleistungen, wenn ich den durch eine Kette abgebe. Und erst wenn der Gutschein eingelöst wird, dann wird die Leistung besteuert. Und da ist aber auch das Problem, denn der Einlösende bei einer Vertriebskette weiß oftmals nicht, zu welchem Preis der Kunde den Gutschein erworben hat. Und das ist am Ende ja entscheidend für die Bestimmung der Bemessungsgrundlage. Und im Zweifel kann man dann eben nur einen Wert, der aufgedruckt ist oder irgendwo hinterlegt ist, dann nehmen. Und das macht das Ganze dann relativ teuer. Im Zweifel, und es ist eben auch die Schwierigkeit bei der Vertriebskette, dass man eben oftmals die Informationen ja auch nicht preisgeben will, zu welchem Preis man die weiterveräußert hat. Also das im Grunde genommen so die beiden unterschiedlichen Behandlungen. Und ja, die Frage ist, wonach unterscheidet sich das Ganze? Wann habe ich einen Einzweckgutschein? Und da kommen wir jetzt zu diesem BFH-Fall im Grunde genommen, wo es da das Problem war. Beim Einzweckgutschein ist eben die Voraussetzung, dass letztendlich alle Parameter feststehen, die für eine Besteuerung notwendig sind. Das heißt, also ich muss insbesondere wissen, wo der Leistungsort ist, muss natürlich auch weiter wissen, ob theoretisch irgendwelche Steuerbefreiungen oder Steuersatzermäßigungen greifen können. Das heißt, also es muss alles genau festgelegt werden. Und das war genau hier letztendlich die Frage, die der BfH aufgeworfen hat. Also wir erinnern uns, der Kläger hat ja diese PlayStation-Guthaben verkauft. Da war klar, dass die letztendlich für elektronische Leistungen eingesetzt werden sollen. Und die Frage war aber eben, aus Sicht des Klägers, steht das denn überhaupt fest, dass das Deutsche sind? Können das nicht auch Ausländer gewesen sein? Und das war letztendlich die Ausgangslage, ne? Wovon sich das verstand.
Okay, also nochmal kurz zusammengefasst, jetzt hier im Gutscheinbereich. Also wenn man Gutscheine hat, ja, dann ist zu unterscheiden zwischen Einzweckgutschein, das löst sozusagen sofort die Besteuerung aus. Das setzt aber voraus, dass im Grunde klar ist, was wird denn nachher eingelöst, ja, also Steuersatz, Leistungsort muss feststehen, dann ist quasi die Ausgabe des Gutscheins schon der steuerbare Umsatz, anders als bei Mehrzweckgutscheinen, wo man, also das sind ja die klassischen Fälle, ich kaufe einen Gutschein bei einem Einzelhändler und es kann im Grunde alles eingelöst werden, vom Blumenstrauß über Milch bis hin zu Regelbesteuern umsetzen. Das ist also quasi der Mehrzweckgutschein. Und hier diese Unterscheidung, die ist jetzt wichtig für den Fall, Andreas. Also worum ging es denn jetzt nochmal konkret im Verfahren und was hat denn jetzt der BfH draus gemacht?
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut, Jörg. Worum ging es in dem Fall aus Sicht der Beteiligten? Das war nämlich genau das Argument des Klägers. Naja, die Gutscheine werden doch effektiv nicht nur an Deutsche verkauft, sondern auch an Ausländer, die sich als Deutsche ausgeben. Das war für den Kläger das große Argument. Deswegen hat der Kläger gesagt, es seien Mehrzweckgutscheine, die er hat. Und er hat weder den Erwerb versteuert, noch hat er den Vertrieb versteuert. Also er hatte diese Gutscheine erworben über eben eine Kette, nicht direkt von Sony, sondern über Zwischenhändler. Und ja, wie es oft so vor Gericht ist, man geht zu Gericht und denkt, der Fall wird entschieden, so wie man denkt, dass er sei. Und dann kommt der Richter und hat einen anderen Gedanken. Und so war es eigentlich auch hier. Also für den BfH war es eigentlich völlig klar, dass dieser Umstand, dass in der Realität möglicherweise auch Ausländer diese Gutscheine kaufen, völlig ohne Belang war. Weil der BfH hat gesagt, also das liege ja schließlich in der Hand des Klägers, sich selbst vertragskonform gegenüber Sony zu verhalten. Und wenn andere Händler das anders machen würden, dann müsste er eben wegen einer Konkurrentenklage dagegen vorgehen. Aber das war für den BfH überhaupt kein Argument. Und das Entscheidende für den BfH war allerdings, habe ich einen Einzweckgutschein in einer Vertriebskette. Und da liegt der BfH relativ schön da, so der Reihe nach. Der Einzweckgutschein in einem Direktvertrieb, also wo der Verkäufer des Gutscheins auch der Einlösende ist, ist ein relativ simpler Fall und ist aus Sicht des BfH auch gut funktionabel. Aber der BfH sieht ein Rechtsauslegungsproblem bei Vertriebsketten. Denn bei einer Vertriebskette wie hier, wo Sony im damaligen EU-Mitgliedstaat Großbritannien saß, der Zwischenhändler, sagen wir mal, in Frankreich saß und hier unser Kläger in Deutschland, da war es so, dass ich ja im Grunde mit drei Ländern befasst war. Und der BfH wirft die Frage auf, ob bei diesem Einzweckgutschein letzten Endes dieser Umstand, dass in der Vertriebskette der Leistungsort hin und her springen kann zwischen Großbritannien, Frankreich, Deutschland, ob das einfach für diese Vertriebskette unbeachtlich ist, dann hätte man einen Einzweckgutschein oder ob man da eben genau hineinschauen muss. Und wenn das eben auch in der Vertriebskette relevant ist, dann würde eben ja der Leistungsort hin und her springen, einfach dadurch, dass die Händler immer woanders sein können. Und das würde dann aus Sicht des BfH da praktisch dazu führen, dass man bei einer Vertriebskette einen Einzweckgutschein gar nicht mehr haben kann. Und genau die Frage wirft der BfH jetzt dem EuGH vor die Füße und sagt, ja, hier Variante 1, ja, dann hätten wir ja gar keinen Einzweckgutschein. Und Variante 2, nein, man könnte es vielleicht die EU-Richtlinie, also das ist ja in diesen Artikel 30a und b geregelt und hier geht es um den Artikel 30b mit der Vertriebskette. Man könnte den aber ja so auslegen, dass das eben dieses Hin- und Herspringen ja gar nicht beachtet werden darf, weil ich ja sonst gar nicht einen Einzweckgutschein in einer Vertriebskette haben kann. Also das ist letzten Endes die Frage, die der BfH aufwirft und die ist natürlich also schockierend. Also wenn man jetzt seit Jahren Gutschein Vertriebsketten gebastelt hat, mühevoll und das vielleicht mit allen Beteiligten abgestimmt hat. Und jetzt kommt der BfH und sagt, ja, so ein bisschen passend zu Fasching, so Tata, wir haben gar keinen Einzweckgutschein, dann ist natürlich einiges im Argen. Ne? Und
Also das hört sich
deswegen.
ja tatsächlich tiefgreifend an. Ja, also da muss man sich ja fast schon die Frage stellen, was hat denn sich der EU-Gesetzgeber dabei gedacht? Also irgendwie, wenn man den Fall jetzt mal so weiterdenkt, wie geht es jetzt weiter beim EuGH? Der legt ja die Mehrwertsteuersystemrichtlinie aus. Das wäre natürlich ein krasser Fall, wenn bei Vertriebsketten im Grunde genommen der Einzweckgutschein ja tot wäre. Also das wäre ja dann wahrscheinlich das Ergebnis, oder Andreas?
Genau, also wobei der BfH gleichzeitig dem EuGH aber auch den Rettungsring zuwirft oder meint, ihn zuzuwerfen, denn der BfH hat auch eine zweite Vorlagefrage gestellt für den Fall, dass der EuGH mit der ersten Frage den Einzweckgutschein tatsächlich in Trümmern legt. Denn für den Fall würde der BfH dazu tendieren, die frühere EuGH-Rechtsprechung in Kombination mit der deutschen früheren Sichtweise zu Gutscheinen anzuwenden. Und da haben wir dann auch sozusagen gleichzeitig die Antwort, wie der BfH mit dem Fall umgegangen ist, der bis 2018 spielte, also nach altem Recht. Das sieht man ganz klar in der Entscheidung, dass der BfH irgendwo eine größere Sympathie für die alte Rechtslage hat und die neue für so ein bisschen falsch hält. Ne? So wie du gesagt hast, was hat sich der europäische Normgeber eigentlich gedacht? Aus Sicht des BfH anscheinend nicht besonders viel. Und der BfH meint, dass zumindest nach dem alten Recht der Fall klar zu lösen ist, indem man eben sagt, man unterscheidet zwischen Sachgutschein und Wertgutschein, so wie man das in Deutschland kennt. Und der Sachgutschein ist eben ähnlich wie der Einzweckgutschein, einer, wo alle Parameter so festgelegt sind, dass man zu einer Besteuerung kommt, aber eben als Anzahlungsbesteuerung. Also das war ja der alte Angang im deutschen Recht. Und das sieht der BfH auch bestätigt durch die EuGH-Rechtsprechung zum Vertrieb von Telefonkarten. Das war ja diese Lebacher-Entscheidung aus dem Jahr 2012. Und das in Kombination führt dazu, dass der BfH den Fall bis 2018 aus seiner Sicht völlig eindeutig lösen kann und sagt, das sind eben Sachgutscheine und die sind eben schon bei der Abgabe zu versteuern. Und das ist im Grunde genommen letzten Endes auch der Lösungsvorschlag, den der BfH in der zweiten Vorlagefrage für den EuGH hat, falls er eben den Einzweckgutschein zu Fall bringt. Denn dann, sagt der BfH, müsste man sich überlegen, ob diese alte Rechtsprechung, die ja eigentlich überholt sein soll durch die Gutscheinrichtlinie, ob die dann nicht wieder als Ersatz in Kraft tritt und dann entsprechend anzuwenden ist. Also insofern ja, hinterlässt der BfH kein völliges Trümmerfeld, wenn er sozusagen mit seiner ersten Vorlagefrage da ja mehr oder weniger durchdringt, aber er modifiziert das Gutscheinbesteuerungsregime dann doch erheblich. Also insofern darf man doch, glaube ich, mit großer Spannung auf das warten, was der EuGH aus dem Fall macht.
Okay, aber nochmal vielleicht zu dieser alten Rechtslage. Gar, die ist jetzt nicht mehr relevant für den Fall natürlich schon, aber jetzt für uns ja nicht mehr. Aber nochmal vielleicht, das fand ich ganz spannend. Also ist nach dieser alten Rechtslage der Fall jetzt eindeutig zu lösen?
Ja, genau. Also das ist letztendlich die Botschaft und das ist ja auch in dem Beschluss vom 3. November klargelegt. Also das ist ein Beschluss deswegen, weil der BfH sogar das einstimmig für unbegründet hielt, die Revision. Also insofern völlig eindeutig der Meinung, dass das der Fall hier völlig klar sei. Und wie gesagt, er basiert das eben auf der alten deutschen Unterscheidung Sachgutschein, Wertgutschein in Kombination mit der Lebacher Entscheidung des EuGH, wo der EuGH im Grunde genommen ohne die Einzweckgutscheinregelung ja auch schon vorgesehen hat, dass bei solchen Sachgutscheinen im Grunde genommen jede Leistung in einer Kette im Grunde genommen fingiert als Leistung auch dasteht. Also das ist der entscheidende Punkt.
Okay, vielen Dank, Andreas. Also spannende Herleitung nochmal dieser Gutscheinthemen und jetzt auch ein schöner EuGH-Fall. Da sind wir natürlich wie immer gespannt. Wir werden da gleich sehen, was der EuGH nämlich aus diesem Gutscheinfall macht.
Genau, also da darf man wirklich mit Spannung drauf schauen. Also vielleicht ist es auch so, dass es dem BfH so geht wie den Klägern, dass der EuGH am Ende sagt, naja, wenn die Gutscheine auch von Ausländern gekauft werden, vielleicht sind es ja sowieso deswegen Mehrzweckgutscheine und dann kommt man gar nicht zu der Frage. Das geht ja auch dem BfH selbst so, dass er manchmal nicht die Urteile bekommt, die er erwartet, wenn er Vorlagefragen stellt. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, Jörg. Da sind wir schon beim EuGH. Das ist sozusagen gedanklich eine sehr schöne Kombination, denn das ist eine deutsche Vorlageentscheidung, die der EuGH hier zu entscheiden hatte. Also da sind wir schon einen Schritt weiter gedanklich. Und da haben wir so eine Situation, wo der BfH ja auch eine sehr spezielle Vorlagefrage an den EuGH gerichtet hat. Und ja, da geht es um Pferde. Aber Jörg, wenn ich es richtig deute, dann geht es nicht nur um Pferde, sondern ziemlich viele allgemeine Themen, die ja über den Einzelfall hinaus, glaube ich, doch ganz spannend sein dürfen.
Ja, genau. Vielen Dank, Andreas. Also spezieller Fall, allgemeine Wirkung, so würde ich es mal zusammenfassen. Der Sachverhalt war recht einfach. Also es handelt sich hier um einen Unternehmer, das war zugleich der Kläger, der einen Ausbildungsstall für Turnierpferde betrieb oder nach wie vor betreibt. Und er schloss mit den Eigentümern dieser Pferde eben verschiedene vertragliche Vereinbarungen. Also die Eigentümer stellten dem Stallbetreiber die Pferde zur Verfügung. Und der Stallbetreiber kümmerte sich eben um die Pferde. Also die Eigentümer waren dann aber auch verpflichtet, die Kosten für den Unterhalt, dann eine Turnierteilnahme, Transport, Arzt und so weiter zu tragen. Und der Stallbetreiber, der trug halt eben seine eigenen Kosten, Reisekosten zu den Turnieren und so weiter. Soweit also unstrittig. Stallbetreiber erbringt Leistungen an diese Eigentümer, also das Einstellen der Pferde, Behandlung der Pferde und so weiter. Und Finanzgericht und BFH gingen auch davon aus, gut, das ist eine ganz klare Leistung, einheitliche Leistung. Und Entgelt ist in jedem Fall mal das, dass die Eigentümer eben die 50% die Kosten für den Unterhalt und so weiter übernehmen mussten. Jetzt war aber des Weiteren vereinbart, also wir sind ja hier bei Turnierpferden, dass wenn die Pferde dann bei Turnieren gewinnen, dass 50% dieser Turnierpreisgelder dem Stallbetreiber zustehen. Und dazu wurde, und das ist jetzt entscheidend, vereinbart, also es wurde zwischen Eigentümer und Stallbetreiber vereinbart, von vornherein, dass die Eigentümer, die rechtmäßig diese Preisgelder erhalten, dass diese Eigentümer 50% dieser Preisgelder an den Stallbetreiber abtreten. Also ohne Bedingung. Ja, 50% der Preisgelder haben die Eigentümer an den Stallbetreiber abgetreten. Wie gesagt, das Finanzamt und das Finanzgericht, die gingen also davon aus, es handelt sich um eine einheitliche Leistung des Stallbetreibers, also das Einstellen der Pferde, die Behandlung der Pferde, aber auch die Turnierteilnahme. Das war sozusagen aus Sicht der deutschen Finanzverwaltung und der deutschen Gerichte eine einheitliche Leistung, die auch unstrittig gegen Entgelt ausgeführt wurde. So sehen es die Deutschen hier, nämlich gegen Übernahme der Kosten. Das war also per se mal eine entgeltliche Leistung. Die Frage war nur, in welchem Umfang war es entgeltlich? Und hier kommen wir jetzt zu diesen Preisgeldern. Das Finanzamt und auch das Finanzgericht gingen davon aus, dass auch die 50% Preisgelder, die der Stallbetreiber irgendwann mal bekommen hat, dass die als Teil des Entgelts für diese einheitliche Leistung zu sehen sind. Das Finanzgericht sah das eben tatsächlich so. Der Kläger wollte sich damit nicht zufrieden geben, ging zum BFH und der BFH hat diesen Fall jetzt allerdings zunächst nicht entschieden, sondern dem EuGH vorgelegt. Und der Hintergrund dieser EuGH-Vorlage, das ist eigentlich ein EuGH-Fall, das ist ein tschechischer Fall aus dem Jahr 2016, das sogenannte Bastova. Fall. Da ging es darum, dass Pferde überlassen wurden, um an Turnieren teilzunehmen und das Entgelt sollte da mit diesen Siegprämien eben dargestellt werden. Und hier hat der EuGH, so hatten wir es alle verstanden, entschieden, naja, wenn eine Leistung ausgeführt wird, aber gegen ungewisses Entgelt, nämlich gegen Siegprämie, dann ist diese Leistung nicht gegen Entgelt ausgeführt. Da gibt es keinen engen Zusammenhang zwischen Leistung und einem etwaigen Entgelt. Also Leistung gegen Siegprämie, keine entgeltliche Leistung. So hat es nach unserem Verständnis der EuGH seinerzeit entschieden. Der BFH hat diese Rechtsprechung auch übernommen. Und auch in einem ähnlichen Fall wie den wir jetzt hier haben, im Jahr 2020 entschieden, naja, wenn ein Stallbetreiber eben Leistungen erbringt an die Eigentümer und dort auch 50% der Siegprämien bekommt, dann ist die Siegprämie also außerhalb des Entgelts und darauf ist eben keine Umsatzsteuer sozusagen abzuführen. Und jetzt könnte man meinen, ja gut, das BFH hat ja diesen Fall 2020 schon entschieden, EuGH hat auch gesagt, ja, meine Siegprämien, das ist kein Teil des Entgelts. Jetzt, warum wird der Fall denn vorgelegt? Und hier hat sich jetzt der BFH nochmal intensiver mit dem EuGH-Fall Bastova beschäftigt und hat sich die Frage gestellt, Moment mal, hat der EuGH damals tatsächlich gemeint, dass bei einer Siegprämie das Entgelt fehlt. Ja, dann wäre das alles, was das Finanzgericht entschieden hat, falsch. Oder hat der EuGH nicht gemeint, ne Moment mal, bei der Überlassung dieser Turnierpferde, das ist gar keine Leistung, weil es ja, also wie kann denn eine Leistung vorliegen? Es geht ja eben darum, dass ein bestimmtes Ergebnis erzielt wird und das kann eigentlich keine Leistung sein. Also der BfH hat sich jetzt die Frage gestellt, wie ist denn das Bastowa-EuGH-Urteil zu verstehen? Ist es tatsächlich so, wie wir es alle verstanden haben? Leistung gegen Siegprämie ist keine entgeltliche Leistung oder mangels von vornherein schon an einer Leistung. Also das ist sozusagen der Kontext dieser Entscheidung.
Das ist eigentlich wirklich ganz interessant, ne? Also dass die Rechtsprechung dann doch nochmal selber sich so ins Schwanken bringt und nochmal sich hinterfragt. Also einerseits gut, aber andererseits für diejenigen, die sich auf Urteile verlassen, natürlich so ein bisschen schwierig. Also der Fall scheint mir auch, sag ich mal, über die Welt der Pferde hinaus doch sehr breit anwendbar zu sein. Denn das, was dort passiert ist, würde ich so verstehen, dass es doch, sag mal, relativ vergleichbar ist mit unechten Betriebsführungsverträgen. Denn letzten Endes ist es ja das, was hier der Stallbetreiber gemacht hat. Ne? Der hat ja letzten Endes dieses Pferd bewirtschaftet und es in Rennen gebracht. Und ja, was hat der EuGH gemacht? Hat er sich hinterfragt, wie der BfH das getan hat, oder hat er Kurs gehalten?
Ja, also das ist eine die spannende Frage. Also zunächst mal hat sich der EuGH mit der Frage beschäftigt, ja, ist es überhaupt eine einheitliche Leistung, die der Stallbetreiber erbringt? Also Unterbringung, Training und Turnierteilnahme. Hat sich der EuGH das aber einfach gemacht, hat zwar nochmal definiert, was ist als einheitliche Leistung zu verstehen. Er hat sich aber einfach gemacht und hat gesagt, ja gut, der BfH hat es ihm so vorgelegt und insofern gibt es da jetzt keinen Zweifel dran, dass es sich um eine einheitliche Leistung handelt. Und jetzt kommt aber was Merkwürdiges aus meiner Sicht, denn wir sind ja, oder also BfH, Finanzgericht davon ausgegangen, ja gut, es ist eine einheitliche Leistung, jedenfalls gegen Entgelt, nämlich gegen Übernahme dieser Kosten. Und da sagt der EuGH, Moment mal, das ist nicht so. Also nur weil jemand jetzt quasi Kosten erstattet, das macht eine Leistung nicht zu einer entgeltlichen Leistung. Und das finde ich etwas kurios, weil, wie du vorhin jetzt auch sagtest, ja, BfH legt einen Fall vor, ein Teil ist ganz klar und jetzt kommt der EuGH um die Ecke und kommt mit was ganz anderes und sagt, nee, nee, also wir müssen uns jetzt mal nochmal grundlegend die Frage stellen, nicht den Umfang des Entgelts, sondern ob überhaupt eine entgeltliche Leistung vorliegt. Und da ist eben, das sagt der EuGH ganz ausdrücklich, also wenn das so ist, dass hier nur Kosten erstattet werden, dann stellt sich zunächst mal gar nicht die Frage des Umfangs des Entgelts, sondern müssen wir uns erstmal fragen, ist es überhaupt eine entgeltliche Leistung? Ja, also das ist nochmal ganz wichtig, ja.
Also Jörg, der EuGH sagt tatsächlich, eine Leistung gegen bloße Kostenerstattung sei umsatzsteuerrechtlich keine umsatzsteuerbare Leistung. Also will das der EuGH sagen? Begründet er das näher?
Also ob er sagen will, weiß ich nicht, aber so muss man das eigentlich verstehen, ja. Also tatsächlich, es wird einfach gesagt, nee, eine reine Kostenerstattung macht eine Leistung nicht zu einer entgeltlichen Leistung. Groß begründet wird es nicht. Es wird so ein kleines Hintertürchen offen gelassen, weil nochmal sozusagen dem BfH aufgegeben wird. Hier, BfH prüft es auch nochmal. Aber das, so wird es eben ausgeführt im EuGH-Fall. Das muss man tatsächlich sagen. Und jetzt geht es also weiter. Der EuGH stellt also zunächst mal in Frage, ist es überhaupt eine entgeltliche Leistung? Und daher wird es dann natürlich relevant, wie sind denn diese Siegprämien zu beurteilen? Da hat der EuGH ja gesagt, also eine Leistung gegen Siegprämie ist keine entgeltliche Leistung. Und jetzt wird es aber spannend. Der EuGH sagt hier, ne, es kommt ja gar nicht auf diese Siegprämie an. Es wurde ja nicht vereinbart, dass der Stallbetreiber 50% der Siegprämie bekommt, einfach so, sondern die Eigentümer haben die 50% der Siegprämie, also diese künftigen Ansprüche, abgetreten. Also im Grunde genommen sagt der EuGH jetzt, es ist eine einheitliche Leistung, ja, Unterhalt der Pferde und so weiter, gegen Abtretung dieser zukünftigen Ansprüche. Und diese Abtretung, sagt der EuGH, die hat natürlich einen wirtschaftlichen Wert. Man weiß zwar nicht, was zum Schluss rauskommt, kommt was dabei raus oder nicht, ist natürlich davon auszugehen, dass ein paar Siegprämien erzielt werden. Aber diese Abtretung als solches, die hat schon einen wirtschaftlichen Wert und daher kommt der EuGH zum Urteil, dass hier diese einheitliche Leistung, die der Stallbetreiber an seine Pferdeeigentümer erbringt, die ist gegen Entgelt erbracht, nämlich was diese Abtretung dieser 50% Siegprämien angeht. Also auf das, was dann zum Schluss dabei rauskommt, werden überhaupt Siegprämien erzielt, sagt der EuGH, da kommt es gar nicht mehr drauf an, sondern von vornherein, das ist eine entgeltliche Leistung, es geht nämlich hier um die Abtretung. Also für alle unter Ihnen, die mit Siegprämien zu tun haben, das müssen Sie sich vielleicht nochmal anschauen. Wie gesagt, der BfH ging eigentlich hier von was ganz anderes aus, als jetzt der EuGH draus macht. Daher können wir, Andreas, glaube ich, gespannt sein, was jetzt wiederum der BfH aus dieser EuGH-Entscheidung draus macht.
Ja, genau. Also ich glaube, das wird sehr spannend, weil ja wirklich die Besteuerung ja viel früher stattfindet, dann, wenn der Anspruch abgetreten wird. Und dann ist ja die Frage, wie man den bewertet. Also da können wir wirklich gespannt sein, was der EuGH, BfH dann daraus macht. Ja, Jörg, zum Abschluss, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten. Was gab es noch an Neuigkeiten?
Ja, also tatsächlich, die Finanzverwaltung war dieses Jahr auch schon schwer aktiv. Ich habe es mal aufgezählt. Es gab 5 relevante BMF-Schreiben im Umsatzsteuerrecht dieses Jahr. Vielleicht die 2 wichtigsten, die würde ich mal kurz erwähnen. Am 27.01. wurde ein neues Merkblatt zur Umsatzbesteuerung in der Bauwirtschaft herausgebracht. Also es gab schon mal dieses Merkblatt, schon etliche Jahre her. Und da gab es noch mal ein paar Updates. Also alle, für die es interessant ist, müssen wir vielleicht mal reinschauen. 27.01. Und dann gab es ein BMF-Schreiben vom 2. Februar. Da wurde dieser unsägliche Paragraph 2b Umsatzsteuergesetz nochmal erwähnt. Sie wissen, da gab es jetzt die Verlängerung einer Übergangsanwendung. Und die Frage stellte sich, naja, wenn jetzt hier Unternehmer von dem Paragraph 2b jetzt schon Anwendung gebraucht haben und der findet aber noch gar nicht Anwendung, ja, weil es eine Übergangsregelung gibt, wie ist denn da jetzt mit Rechnungen umzugehen? Und da gibt die Finanzverwaltung eben auf, naja, da kann man jetzt ausnahmsweise nicht von 14c Rechnungen ausgehen. Also unsäglich, Andreas, ja, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. Und am 7.2. Gab es ein BMF-Schreiben, Aktualisierung des Umsatzsteueranwendungserlass und Aufhebung überholter BMF-Schreiben. Und das ist nochmal interessant für diejenigen unter Ihnen, die sich mit Holdings beschäftigen, denn da hat das BMF hier nochmal sich dazu geäußert, wie ist es denn das Halten von Beteiligungen bei Finanzinvestoren zu sehen? Kurzum, geht da die Finanzverwaltung, die Hintergründe sind etwas unklar, aber davon aus, dass bei Finanzinvestoren, dass die eben unternehmerisch die Beteiligungen halten. Also kurzum, das war's. Das war ein spannender Monat, Januar, Februar, was auch die BMF-Aktivitäten angeht. Andreas, ich bedanke mich recht herzlich für deine Teilnahme heute.
Ja, schön dabei zu sein.
Sehr schön. Und für all diejenigen, die jetzt noch in Karneval oder in Fasching gehen, noch viel Spaß heute am Faschingsdienstag. Für die anderen, die ja arbeiten dürfen, den Podcast und das Video stellen wir Ihnen natürlich im Anschluss wie immer zur Verfügung. Sie können gerne mal reinschauen. Wenn Fragen sind zu diesen Themen oder sonstigen Umsatzsteuerthemen, dann stehen wir Ihnen von FGS natürlich herzlich zur Verfügung. Wir freuen uns immer, wenn Sie sich melden. Klingeln Sie einfach mal durch und ja, ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als alles Gute zu wünschen für den Start in den Frühling und am 21. März sind wir wieder für Sie da mit der Folge 34 von MAST. Bis dahin, alles Gute, bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.